Unser Ziel muss sein, dass aus dieser Tätigkeit der Bewirtschaftung Erlöse erwirtschaftet werden, die wo wieder gebraucht werden. Nur einen Ökolandbau machen, weil ich vielleicht ein paar Cent mehr Milchgeld kriege, weil ich vielleicht ein paar Förderungen abgreifen kann. Das halte ich nicht für zukunftsfähig. Bei vielen Betrieben in meinen Augen doch ein ganz schöner Investitionsstau entstanden ist die letzten Jahre.
Ist, dass ich jetzt in Berlin Mitte, in der Nähe vom Bundestag, zum Italiener gekommen und der hat eine ganze Seiten auf der Karte vegane berichtet. Ja, wenn es ein Problem gibt, dann muss man das Problem öffentlich ansprechen. Und das liegt daran, dass wir hier eine sehr kleine bäuerliche Struktur haben und zwar ernsthaft noch haben. Das merkt man dann auch in der Landschaft und das merkt man auch beim, dass hier halt einfach ein Landwirt um einzelne Kürbisse kümmern kann.
Landwirtschaft im Landkreis Mirschbach. Wie schaut die in Zukunft aus? Um dies zu erfahren, bin ich unterwegs mit dem Mirschbecker Milchkandl. Auf der Suche nach Fragen und Antworten rund um die Landwirtschaft. Ein Podcast der Ökomodellregion Miesbacher Oberland. Grüß dich. Heute geht es nochmal um die Landwirtschaft aus der Sicht von der Politik. Und um das zu erfahren, rede ich zuerst mit Klaus Thurnhuber, das ist der Bürgermeister von Warngau, aber auch gleichzeitig der Vorsitzende bei uns in der Steuerungsgruppe von der Ökomodellregion. Und danach rede ich mit Karl Bier, der ist bei den Grünen und sitzt im Bundestag. Und von dem hätte ich gern die Sicht aus Berlin hören. Aber als erstes geht es jetzt um das Gespräch mit dem Klaus Thurnhuber. Und dafür habe ich ihn einfach nach einer Versammlung abgefangen und habe mit ihm in einem Nebenzimmer gesetzt und habe mit ihm geredet. Deswegen, liebe Hörer, werdet ihr ein bisschen ein Geräusch im Hintergrund hören von der Schink und sonst was. So ist es halt in einem bayerischen Wirtshaus, aber das macht das Ganze ja ganz authentisch. Und mit dem Klaus habe ich mich unterhalten über die Rolle der Landwirtschaft für unsere Gesellschaft. Also diese Familienbetriebe, wenn wir es bei uns in der Region haben, die gestalten auch ganz aktiv das dörfliche Leben mit. Gleich ob bei der Kirche, im Trachtenverein, bei den Feuerwehren, das ganze Ehrenamt in der Kultur. Ganz oft sind es die Mitglieder der bäuerlichen Familienbetriebe, die wo einfach dieses Dorfleben aktiv gestalten. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt im Landkreis. Und genau das frage ich jetzt an Klaus Thurnhuber. Ist das so, Klaus?
Ja, also ich meine es auf alle Fälle. Jeder Handwerksbetrieb, jeder und jedes Unternehmen, wo am Dorf noch da ist, trägt dazu bei, dass das Dorf lebendig bleibt. Und ich glaube, das ist eins der wichtigsten und das macht natürlich unsere Dörfer auch so attraktiv, sodass doch alle zu uns herming und keiner mehr recht heimfindet, ein bisschen übertrieben gesagt. Auf alle Fälle ist es so, das Ehrenamt lebt letztendlich von Lebendigkeit, lebt auch von den Leuten, die wo vor Ort da sind, die wo da arbeiten, wohnen und leben. Und ich glaube, das ist unbeinig wichtig. Und da nimmt unsere kleinteilige Landwirtschaft natürlich eine große Rolle ein in dem Bereich, da wo man einfach dieses Ehrenamt, dieses gesellschaftliche Miteinander dazu beiträgt, dass die Dörfer nach wie vor so attraktiv sind. Und darum halt diese kleinteilige Landwirtschaft, wie es bei uns noch ist, darum müssen wir es einfach erhalten, für enorm wichtig.
Ja, Klaus, du sagst schon, dass das so wichtig ist für die Dörfer und fürs gesellschaftliche Leben. Aber wovon die Möglichkeiten haben denn eigentlich Kommunen, dass die Bäuerinnen und Bauern unterstützen? Wie konnten sowas gehen? Oder hast du vielleicht ein Beispiel aus deiner Gemeinde? Wie kann man denn das machen?
Ja, wir als Kommune haben natürlich nur begrenzte Möglichkeiten. Da ist zum einen, wir haben dieses Genusskisterl ein bisschen gemacht, seitdem, da wir das haben einfach, werden diese ganzen Geschenke, wo man ja doch sehr oft unterwegs ist, entsprechend mit heimischen Produkten gefüllt. Das Kisterl ist nicht mehr so groß, aber natürlich wertvoller, weil es natürlich auch gefüllt ist mit regionalen Produkten, mit Spezialitäten, Und das kommt bei den Leuten natürlich schon unweilig gut an. Und das andere natürlich nicht kommunalpolitisch, aber wir in der ökomodellen Region versuchen natürlich, da mal Wertschöpfung entstehen lassen bei den Betrieben. Und ich glaube, das ist entscheidend wichtig, weil die Landwirte möchten natürlich aus einer tagtäglichen Arbeit einen Erlös für ihren Lebensunterhalt verdienen und möchten nicht zu stark in Richtung Bittsteller gehen, das wo dann oft schnell einmal falsches Licht auf die Landwirtschaft trifft.
Also du sagst, mehr Wertschöpfung aus den Produkten war gut.
Mehr Wertschöpfung aus den Produkten, aus der bäuerlichen Arbeit, da wo so viel dran hängt. Wenn ich mir nur denke, unsere Landschaft ist letztendlich von den Bauern seit Hunderten von Jahren geprägt, unsere Kulturlandschaft. Heute hat man sie lieb gewonnen, wir möchten es erhalten, wir möchten es einfach nicht mehr hergeben. Und das ist enorm wichtig, dass diese kleinteilige Landwirtschaft erhalten wird, weil je größer die Strukturen werden, da gibt es diese Vielfalt und diese unterschiedliche Nutzung ganz sicher nicht mehr. Und darum ist man alles dafür da, dass wir es erhalten.
Du bist ja auch engagiert beim Landschaftspflegeverband. Der hat den Sitz in Irschenberg. Und die meinen ja auch Flächen, die jetzt nicht mehr so gepflegt werden. Da war ich jetzt einmal in der Jahreshauptversammlung und dann haben die da gesagt, dass die Förderung schon gut ist für die Landschaftspflege, aber langfristig funktioniert das nur, wenn sie das quasi rentiert. Also wenn ich die Fläche pflege und das Stroh, wo ich da mache, kann ich gut vermarkten, dann hat das langfristig einfach eine Beständigkeit. Ist das so?
Genau, das ist, sage ich mal, unser Ziel. Unser Ziel ist nicht, dass wir einfach nur mit Förderungen versuchen, gewisse Flächen zu bewirtschaften, zu pflegen und zu erhalten. Unser Ziel muss sein, dass aus dieser Tätigkeit der Bewirtschaftung Erlöse erwirtschaftet werden, die wo wieder gebraucht werden. Und wir versuchen jetzt momentan, dass man einfach in dem Bereich von den Strahwiesen, dass man das vielleicht trocknet und dann einen ökologischen Baustoff, einen ökologischen Dämmstoff bekommen, der wo letztendlich wieder nachhaltig ist und für die Zukunft unheimlich braucht wird. Weil ökologisches Bauen hat auf alle Fälle Zukunft und Bauen ist bestimmt ein Teil, da wo zum einen viel Geld verbraucht wird, aber viel Ökologie gefragt ist. Und darum meinen wir, das kann so ein Zukunftsprojekt sein, das wo uns wieder um einen Schritt weiterbringt.
Ah ja, und da hätten wir tatsächlich auch im Landkreis Mirschbach ein Potenzial, weil so Flächen, so Strafflächen, sage ich jetzt einmal, haben wir ja.
Genau, wir haben viel so Flächen und da ist es ja auch so, wie derzeit ist das mit viel Förderanträgen, wie man da gehört hat, kann man die bewirtschaften, geht vielleicht gerade so um, wenn es mal in die Richtung geht, dass das einfach wirtschaftlich erfolgreich ist, wenn ich so eine Fläche mache, dieses Gut dann, wo ich transportiere, wo das entsprechend bearbeitet wird und der Bauer praktisch, wo dieses Gut anliefert, sehr stark profitiert von dem Erlös, dann wird das auf einmal interessant und somit war das genau wieder ein Teil, wo man sagt, die Wertschöpfung in der Region lassen und Zukunftsaussicht für den ein oder anderen Betrieb.
Das hört sich eigentlich gut an. Das war eine Möglichkeit. Eine andere ist natürlich auch der ökologische Landbau. Wir haben ja bei uns im Landkreis schon 34% Biobetriebe. Jetzt haben wir aber natürlich 66% andere, die wo ganz viel nach dem Kulturlandschaftsprogramm arbeiten. Siehst du da noch Potenzial, Klaus? Oder wie siehst du den Ökolandbau?
Der hat auf alle Fälle Zukunft, aber ich finde, wichtig ist, es muss auch noch überzeugt sein. Nur einen Ökolandbau machen, weil ich vielleicht ein paar Cent mehr Milchgeld kriege, weil ich vielleicht ein paar Förderungen abgreifen kann. Das halte ich nicht für zukunftsfähig. Zukunftsfähig ist das, man muss überzeugt sein von dieser Landbewirtschaftung. Und wenn wir ein bisschen zurückdenken, vielleicht einmal längere Zeiträume zurückdenken, unsere Vorfahren haben irgendwann einmal alle ökologisch gewirtschaftet. Und man ist nur in der Zwischenzeit einmal dahin gekommen, da wo die Industrie sehr stark eingestiegen ist in den Bereich Landwirtschaft. Und da ist bestimmt nicht immer alles besser geworden. Und darum, wenn wir uns wieder zurückbesinnen an den Wurzeln der Landbewirtschaftung, dann werden wir schnell erkennen, dass die ökologische Landwirtschaft ja schon sehr lange praktiziert worden ist. Und jetzt sieht man es halt auch gesellschaftlich wieder, dass das vielleicht doch für den einen oder anderen der richtige Weg ist für eine gute Zukunft, die wo nachhaltig ist und auch für die nächste Generation funktionieren wird.
Du redest gerade von Rückbesinnen auf die Wurzeln. Das ist natürlich in der Landwirtschaft schon so, aber bei dir ist natürlich auch ein bisschen so. Das ist ja spannend. Du bist Bürgermeister und bist aber eigentlich ein Bauer. Wie ist denn das? Wie schaut denn so ein Alltag von so einem Bürgermeister aus, der wo daheim dann die Arbeit wart?
Ja, also ich muss jetzt so wirklich sagen und zugeben, ich habe eine sehr tüchtige Frau und einen tüchtigen Buben, die wo daheim natürlich bestimmt das Ganze auch schmeißen. Ich bin jetzt momentan nur so, der wo hier und da mal vorbeischaut, nicht mehr so stark im Betriebsgeschehen involviert. Ich weiß zwar noch, was abläuft und ich weiß auch noch, wie es geht, aber da muss ich jetzt schon ganz klar sagen, es ist meine Familie, die wo das momentan sehr gut machen. Und darum bin jetzt ich da eigentlich nur so ein Wochenendbauer. Und da gehe ich gerne an den Stall, weil ich es einfach gerne mache. Aber ansonsten, Landwirtschaft in der Organisation und in der Arbeit macht das meine Frau und mein Sohn und in meinen Augen mit großem Erfolg.
Ich bin schon mal gespannt, wie es wird, wenn du mal irgendwann in langer Zeit kein Bürgermeister mehr sein wirst und dann wieder daheim bist. Dann wird es spannend.
Ja, da denke ich heute schon dran, wie spannend das werden wird. Inwieweit ich dann meinen Platz in der zweiten oder dritten Reihe finde, weil das ja auch wichtig ist. Ich möchte dann den Nachkommen entsprechend unterstützen. Und da glaube ich, ist wichtig, dass man lernt, einen Schritt zurückzugehen, um in einer nicht gelangt, vielleicht einen zweiten Schritt zurückzugehen. Weil Junge haben wieder neue Ideen, neue Innovationen. Und da ist wichtig, dass man dann nicht als Älterer im Weg steht, sondern versucht, die junge Generation zu unterstützen, dass deren Zukunft und deren Zukunftsaussichten, sage ich mal, umgesetzt werden können.
Du findest sicher was, wo du die anderweitig gut einbringen kannst. Da bin ich sehr zuversichtlich. Vor allem wir bei der Ökomodellregion Herrn Frau, wenn du uns hilfst und unterstützt. Aber weil du gerade sagst, für die Jungen, wie siehst du die Zukunft der Landwirtschaft im Landkreis Mirschbach? Wo siehst du da die Chancen und wo hast du vielleicht ein bisschen Bauchweh, wenn du da dran denkst?
Ja, wo's vielleicht momentan eher ein bisschen schwierig ist, ist das, weil bei vielen Betrieben in meinen Augen doch ein ganz schöner Investitionsstau entstanden ist die letzten Jahre. Und weil die landwirtschaftlichen Produkte, sage ich mal, sehr stark unterbezahlt waren. Für das, was wert sind und wie viel Arbeit und wie viel Kosten entstehen, wenn es produziert werden. Also das sehe ich schon als Problem, dass diese pausenlose, sage ich mal, Unterfinanzierung und wenig Ertrag für das, was Aufwand ist, in den Betrieben, das ist natürlich angekommen und somit ist schwierig, den Betrieb für die Zukunft gut aufzustellen. Das halte ich als eher schwieriges Thema. Wo ich zuversichtlicher bin, ist die nächste Generation. Weil wir haben in der nächsten Generation natürlich auch ein Käuferpotenzial. Und ein Käuferpotenzial von Leuten mit unter 30 junge Familien, die sehen im Prinzip auch den Lebensmitteleinkauf anders da, als wird es die ältere Generation sieht. Dass man einfach da besser hinschaut, wo die Produkte herkommen, wie es produziert werden, wie nachhaltig die Produkte produziert werden. Und somit habe ich da eigentlich schon mal Zuversicht, dass die sehr gut wissen, wie man einkaufen muss, Einkaufsverhalten, wo man bei den Produkten hingreift und dass so Produkte auch was kosten dürfen. Und wenn das dann bei der Landwirtschaft ankommt, dann bin ich wieder ein Stück weit zufriedener und somit sehe ich da die Zukunft eigentlich ganz in Ordnung.
Das glaube ich auch, dass die Jungen da ein bisschen anders denken und da glaube ich schon Nachhaltigkeit ein ganz wichtiges Thema ist, auch in ihrem Alltag. Das ist total schön. Wichtig ist da natürlich auch die Produktkennzeichnung, dass man wirklich ein Produkt lesen kann, wo das herkommt. Da glaube ich, gibt es noch Luft nach oben.
Da meine ich auch. Ich glaube, da muss ich aber die Politik jetzt schon irgendwann selber an der Nase nehmen. Wenn man nicht nur immer redet von dem, dass man versucht, eine gute Kennzeichnung zu bekommen, sondern dass man es irgendwann auch macht und umsetzt. Ich finde, das ist wichtig, das ist Verbraucherinformation und das, glaube ich, war schon ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, denn wenn der Verbraucher entscheiden kann und wenn wir gerade gesagt haben, die Verbraucher der Zukunft und dieses hat, ich meine, ein großes Potenzial und da gehört zum einen die Kennzeichnung auf alle Fälle dazu, ansonsten tut sich der Verbraucher immer schwerer, dass er eben seinen Einkauf entsprechend richtig steuert.
Also was ganz gut gekennzeichnet ist, das ist mein Mürspicker Milchkandl. Das steht nämlich am Glas. Und da darfst du natürlich, darf ich dir jetzt bitten, dass du auch noch so eine Überraschungsfrage ziehst. Und zwar machen wir da jetzt auf und da klangst du rein und ziehst einen Zettel. Und dann schauen wir mal, was da am steht.
Ui, welche Esssünde verfällst du gerne? Oh, oh, wenn einer weiß, wie ich ausschaue, dann sind das die süßen Dinge des Lebens. Und da bin ich schon gefährdet, dass mir da Gummibärle genauso gut schmecken, als wieder Schokolade. Und das kann ich nicht ganz missen. Und somit ist das etwas, wo einfach süß, wie es ist.
Aber Genuss gehört ja dazu. Und Genuss gehört auch zum Beispiel bei uns ein Genusskristall dazu. Und wenn das vielleicht nur eine Schokolade ist, der wo bei uns irgendwie vielleicht zum Beispiel in Verkehr oder so gemacht werden, ist doch alles super.
Genau, da schauen wir halt, dass wir in Zukunft da auch noch ein bisschen besser werden.
Das machen wir. Super, Klaus. Dankeschön für deinen Input und mach weiter so. Selene, Kommunalpolitiker können wir gut brauchen.
Vielen Dank und dir wünsche ich auch in Zukunft viel Erfolg, weiter so. Und nur so kann es ein bisschen besser werden bei uns im Landkreis. Danke.
Super, geht's gut. Dies war jetzt die Sicht eines Kommunalpolitikers. Und als Ergänzung darf ich jetzt mit dem Karl Behrin, der war ja auch lang Kommunalpolitiker und ist jetzt aber in Berlin. Der Karl Behr, der sitzt für die Grünen im Bundestag und ist somit auch bei uns in der neuen Regierung dabei. Und was so interessant ist, der Karl ist Obmann und Mitglied vom Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Und da, das ist ja schon eine Schlüsselfunktion, glaube ich, für die Politik in Deutschland, gerade was den Agrarbereich betrifft. Und ich glaube, dass das ein Glück ist für den Landkreis, dass wir da jetzt einen sitzen haben, der von uns kommt und vielleicht irgendwie unsere Sichtweisen nach Berlin bringen kann. Grüß dich, Karl.
Hallo.
Schön, dass du dir Zeit nimmst. Du hast wahrscheinlich einen eng getakteten Tag jetzt seit deiner Wahl.
Ja, also es ist immer gemerksam da, aber dieser Podcast ist sozusagen ein Termin, den ich halt habe.
Schön, super. Karl, vielleicht magst du dich kurz selber vorstellen.
Also mein Name ist Karl Behr, ich bin 37 Jahre alt, lebe in Holzkirchen, bin auch hier bin in Degernsee geboren, aber in Holzkirchen aufgewachsen und habe dann in Berlin Agrarwissenschaft, Politikwissenschaft, Soziologie und Islamwissenschaft studiert in einem Doppelstudium. Und bin nach einigen Jahren wieder zurückgekommen nach Holzkirchen und habe jetzt die letzten 8 Jahre in München beim Umweltinstitut München gearbeitet, als Referent für Agrar- und Handelspolitik. War jetzt 8 Jahre im Gemeinderat in Holzkirchen und im Kreistag in Mirschbach, bin ich immer noch. Und bin seit der letzten Bundestagswahl im September letzten Jahres Mitglied im Bundestag. Und da bin ich eben Obmann für die Grünen im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Das klingt ein bisschen weniger wichtig, wenn man es richtig sagt, weil wenn man sagt Obmann, dann klingt das nach Ausschussvorsitzender, aber es hat ja jede Partei einen Obmann oder eine Obfrau im Ausschuss. Wir organisieren sozusagen den Ausschuss ein bisschen.
Ah ja, gut. Du bist ja jetzt viel unterwegs zwischen Holzkirchen und Berlin. Ich glaube, du hast jetzt ein bisschen einen anderen Blick auf den Landkreis, wie du es davor gehabt hast, oder? Ist das so?
Also ich bin zurzeit immer so im Durchschnitt eine Woche in Berlin und dann eine Woche in Holzkirchen und dann wieder eine Woche in Berlin. Und manchmal sind es 2 Wochen in Berlin und dann 2 Wochen in Holzkirchen. Es ist so ungefähr halbe. Ich bin früher ja schon immer früh unterwegs gewesen. Was sich wirklich geändert hat, ist, dass ich jetzt auch für alles zuständig bin. Also die Leute kommen wirklich mit allen möglichen Anliegen auf mich zu. Jetzt neulich war ich in Mirschbach, da ging es um das Beparken von Behindertenparkplätzen. In Fischbach arbeite jetzt mit dem Bergwerk Stollen anschauen, der touristisch aufbereitet soll. In Irschenberg die Kieskram ist. Es kommt wirklich alles auf mich zu. Gestern war ich bei den Sonnenecker in Lochern, wo Leute so privat Leute Gemüse ziehen auf so einem Acker. Und also, dann ging es auch um die Holzkirchener Umgehungsstraße, die da ja direkt vorbeigehen soll. Und so, also ich komme wirklich mit allem in Kontakt und sehe den Landkreis auch nochmal in einer größeren Vielfalt als vorher.
Und wenn du jetzt in Berlin bist, das Leben ist in Berlin ist wahrscheinlich ein anderes wie in Holzkirchen.
Ist vielleicht das Ernährungsverhalten von den Leuten in Berlin anders oder diese Selbstverständlichkeit vom öffentlichen Nahverkehr ist wahrscheinlich in einer Großstadt anders wie jetzt bei uns auf dem Land. Wird das vielleicht durch den Wechsel bewusster jetzt?
Ich kenne ja Berlin schon, weil ich in meinem Studium da gewohnt habe, 9 Jahre von 2004 bis 2013. Und es ist also spannend für mich zu sehen, wie sich in den 9 Jahren, die ich dann nicht in Berlin war, Berlin nochmal geändert hat. Und was mir schon stark auffällt, ist, dass ich jetzt in Berlin Mitte, in der Nähe vom Bundestag, zum Italiener gekommen und der hat eine ganze Seiten auf der Karte vegane Gerichte. Und das ist schon vor 10, 20 Jahren in Berlin auch noch völlig anders gewesen. Aber wenn ich jetzt in der Woche bin, ich in 5 verschiedene klassische bayerische Wirtschaften in Dates und Mirsprach und Wisse und so. Und da gibt es eigentlich immer fast keine Gerichte ohne Fleisch. Und das ist schon ein krasser Unterschied. Aber wie sich das in Berlin entwickelt hat, ich esse in Berlin quasi überhaupt kein Fleisch nicht. Also auch das Angebot eigentlich immer super ist ohne Fleisch. Daheim esse ich dann schon Fleisch, aber ich habe halt auch keine Lust, dass ich 5 Tage dann Kaschpotzen esse. Wenn es immer nicht so viel vegetarisches Angebot gibt. Insofern war ich ganz froh, wenn sich das ein bisschen bei uns auch ändern darf. Und ich glaube, dass sich das ja so von den Statistiken her tatsächlich bundesweit ändert. Also vor ein paar Jahren hat man noch über 60 Kilo Fleisch pro Person und Jahr gehabt in Deutschland und jetzt sind wir bei ungefähr 55. Also das geht tatsächlich, gibt es also eine gesellschaftliche Entwicklung in die Richtung.
Mhm. Macht ja auch Sinn, erstens von der Ernährung her, für die Gesundheit vom Körper, aber es macht natürlich auch klimatechnischen Sinn und natürlich auch transportmäßig. Also wenn das Fleisch wirklich von da ist, nachhaltig erzeugtes Weidefleisch, das grünlandbasierte Fütterung hat, glaube ich, spricht nichts dagegen. Ob man natürlich intensives, günstiges Mastfleisch braucht und in diesen Mengen konsumieren muss, ist natürlich schon fragwürdig.
Ich habe jetzt in dieser ganzen Diskussion um Welternährung auch die aufgekommen ist, dass die Getreidelieferungen aus Russland und der Ukraine wegfallen wegen dem Krieg, mich ein bisschen damit beschäftigt, wird die europäischen Handelsströme sein. Und es gibt eine ganz schöne Studie aus Frankreich von einem Think Tank, der ITRI heißt. Und die haben von der französischen Regierung den Auftrag gekriegt, Frau Beuer, sich mal anzuschauen, wie könnten wir Europa, also die Europäische Union, ernähren, ganz ohne Pestizide, ohne Kunstdünger und mit der Vorgabe, dass man Platz lassen soll, A für die Biodiversität und B für so kulturelle Genüsse wie Wein, ja, was Franzosen waren. Und die haben ausgerechnet, dass man, wenn man die Ernährung so umstellt, dass wir bloß noch die Hälfte Fleisch essen, den Saldo der Europäischen Union, der momentan ja so ist, dass wir sowohl Kalorien als auch Proteine importieren, weil wir so viel Futtermittel importieren, ins Positive drängen könnte und das auf einer, also die haben nicht Bio gemacht, nicht Bio-Siegel, aber auf einer quasi Bio-Schiene. Die, wenn man sich da genauer anschaut, und deswegen ist das spannend, was du gerade gesagt hast, haben die auch, sie das wirklich ins Detail einmal angeschaut und wenn der Fleischkonsum um die Hälfte sinkt, dann ist das nicht gleichmäßig verteilt gewesen, sondern die haben den Konsum von Rindfleisch nur minimal gesenkt, weil sie gesagt haben, wir brauchen aus dieser Biodiversitätsvorgabe heraus Weidehaltung. Und das waren, glaube ich, von 34 Gramm in der Woche auf 33 Gramm in der Woche, was runter sind beim Rindfleisch. Dafür sind es beim Schweinefleisch ganz extrem runter. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass wir jetzt zu viel Fleisch essen und insgesamt zu viele tierische Produkte essen, wo die Futtermittel aus der ganzen Welt zusammengesungen werden.
Das wäre uns ja jetzt durch die Ukraine-Krise besonders bewusst. Aber das war natürlich auch der Fall schon so. Es hat immer irgendwie alles funktioniert und keiner hat genau hingeschaut und alles ist irgendwie, war günstig und alles
das
war
gut. Es hat für uns funktioniert, genau. Dass wir fast 800 Millionen Leute auf der Welt gehabt haben, auch schon vor dem Krieg. Und jetzt sind es durch den Krieg ein paar mehr, ein paar Dutzend Millionen mehr. Also, aber diese 800 Millionen, die waren ja vorher auch schon da und haben nicht nur Essen gehabt. Also das war immer schon ein drängendes Problem in den letzten Jahrzehnten.
Also wir haben eine große Verantwortung, nicht nur für den Landkreis Mirsprach, sondern tatsächlich in unserem Tun für die ganze Welt, weil das natürlich überall Auswirkungen hat. Aber natürlich interessiert mich speziell der Landkreis Mirschbach und was wir jetzt dafür da können. Ich habe im Vorgespräch schon mit dem Klaus Thurnhaber geredet, was so eine kleine Kommune machen kann. Er hat als Idee dieses Genusskastell angeführt, eine regionale Geschenkidee mit Bio-Lebensmitteln ist ein Punkt. Mir fällt da spontan auch noch ein Streuobst-Apfelsaft in Sitzungen, eine Kaffeemilch im Gemeindebüro, die wirklich von da ist und bio ist, vielleicht am Neujahrsempfang eben dieses extensive Weidefleisch als Essen. Also man hat viele kleine Ansatzpunkte als Kommunalpolitiker, aber so richtig den Hebel hat man natürlich schon eher, wenn man in Berlin oder im besten Fall in Brüssel sitzt. Also ich glaube, dass die große Politik vielleicht noch mehr machen kann. Das meine ich jetzt so. Karl, ist das so? Was kann und muss denn die Bundesregierung jetzt ändern, damit die Landwirtschaft zukunftsfähig wird?
Das ist ein sehr großes Thema.
Ja.
Und sehr lang nicht wirklich was passiert ist. Und gleichzeitig ja sehr viel Unzufriedenheit herrscht auf alle Seiten. Die Bauern nicht zufrieden, sondern hören in großen Zahlen mit ihren Betrieben auf. Dann sind die Verbraucher nicht wirklich zufrieden. Wir haben ökologische Probleme. Wir haben das Problem mit der Welternährung, wo wir gerade schon waren. Also wir haben eigentlich nur Probleme und es ist lange Zeit wenig passiert. Und ein zentraler Punkt, den wir jetzt wirklich angehen müssen, ist das, was wir Umbau der Tierhaltung nennen. Dass wir sagen, wir müssen in Deutschland tatsächlich weniger Tiere halten und die dann aber besser halten. Und das ist eine Aufgabe, die sehr, sehr, sehr groß ist. Wir haben jetzt gesagt, wir werden jetzt jedes Jahr in den nächsten Jahren 1 Milliarde Euro Fördermittel zusätzlich für Stallumbauten bereitstellen. Und es ist sehr fraglich, ob das langt. Also die Borchardt-Kommission heißt, die sich da zusammengesetzt haben zu dem Thema mal in Berlin auf noch Anraten der letzten Ministerin Julia Glöckner. Die sind auf 4 Milliarden pro Jahr gekommen, wobei die auch sehr viel mit mehr gerechnet haben, aber irgendwo so in der Größenordnung bewegt sich das, wo wir jetzt über mehrere Jahre staatliche Gelder in die Hand nehmen müssen, um Ställe, die gebaut sind, worden sind, die einfach überhaupt nicht mehr dem genügen, was der gesellschaftliche Anspruch halt ist, um zu bauen, ohne dass man gleichzeitig die ganzen landwirtschaftlichen Betriebe aus dem Markt drängt, indem man denen die Kosten aufbürdet für diesen Umbau. Das ist eine große Sache. Dann werden wir, und das da bin ich mir nicht sicher, was die Auswirkungen sind, aber ich habe die Hoffnung, dass wir sie nicht unterschätzen können, dass wir eine Kennzeichnungspflicht einführen, wie eigentlich die Haltung war bei tierischen Produkten von dem Tier, dessen Fleisch oder Milch oder Eier dann ist. Und ein bisschen, also bei den Eiern haben wir es ja schon. Da hast du diese Möglichkeit zu sagen, bei Null ist Bio und dann Freilandhaltung, Bodenhaltung, Käfighaltung und das hat ja dazu geführt, dass der Verbraucher aus dem Bereich der Frischeier, da wo gekennzeichnet werden muss, die Käfigeier quasi rausgedrängt hat. Und wir werden das jetzt dieses Jahr einführen bei Schweinefleisch. Das ist insgesamt eine große Aufgabe, deswegen macht man das Schritt für Schritt. Das Ziel der jetzigen Regierung ist aber, dass wir irgendwann eine Kennzeichnungspflicht haben, die konkurrent läuft bei Fleischprodukten, Schwein, Geflügel, Rind und so weiter, aber auch bei Eiern, Milch und die auch die verarbeiteten Produkte und die Gastronomie mit beinhaltet. So, wir fangen jetzt einmal an mit Frischfleischprodukten beim Schwein. Hoffentlich funktioniert das, weil das gibt natürlich dem Verbraucher dann die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nicht das kaufen, was gerade noch so dem gesetzlichen Anspruch genügt. Also das Bio-Siegel haben wir schon länger. Wer Bio kaufen will, der hat ein gesetzlich geregeltes System, wo er sagen kann, ich möchte Bio kaufen. Aber diesen Unterschied auch nochmal dazu machen zwischen verschiedenen Stufen im konventionellen Bereich und mit dem Ziel, tatsächlich den Verbraucher dazu zu bringen, dass er das Billigste nicht mehr kauft, um da diese Konkurrenzsituation ein bisschen rauszunehmen, die so viel schadet. Das war super, wenn das klappt.
Also da bin ich total ein Fan davon, weil ich glaube schon, dass der Verbraucher in der Hand hat. Er hat es aber nur in der Hand, wenn er es auch versteht und lesen kann. Und das ist ja jetzt diese Problematik, dass das nirgends ansteht. Zum Beispiel, da geht's auch ganz, also mir geht es auch ganz viel um Herkunft. Mhm. Also das war jetzt im letzten Gespräch auch so mit diesen fränkischen Bio-Bratwürsteln, da wo halt das Fleisch, das ist der Hauptbestandteil, aus irgendwo kommt. Und wenn ich das lesen kann, kann der Verbraucher sich auch bewusster entscheiden. Also ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist.
Mhm. Das ist ein Punkt, also bei der Herkunft, wir machen jetzt bloß den ganzen Fleischbereich, wir haben ja noch andere Sachen an, aber bei der Herkunftskennzeichnung warten wir jetzt einmal ab, was die EU-Kommission präsentieren wird. Die haben vor Ende dieses Jahres einen Vorschlag zu machen zur Verschärfung von den Herkunftskennzeichnungspflichten. Wenn das ein akzeptabler Vorschlag ist, dann machen wir den mit. Wenn nicht, dann müssen wir uns überlegen, ob wir in Deutschland nicht darüber hinausgehend noch mehr an Herkunftskennzeichnung machen. Das Problem dabei ist, dass wir nicht als deutsche Bundesregierung oder als Staat in Deutschland mit einem Rein auf wurde in Deutschland produziert werben können. So, das verbietet uns die EU.
Also gut, jetzt schauen wir, was im Herbst da rauskommt. Und wenn das gut ist, dann nutzen wir das und hoffen, dass der Verbraucher besser entscheiden kann, dass man wirklich mündig ernst nimmt.
Ja.
Das war das Ziel. Genau, also Ställe umbauen, hast du gesagt, wird, man probiert, dass das finanziert oder teilfinanziert wird oder unterstützt wird vom Bund. Kennzeichnung ist ein wichtiges Thema.
So, da kommen ganz viele andere, die jetzt, also wir haben das Problem, dass ja die europäische Agrarpolitik, die gemeinsame Agrarpolitik heißt, gerade letztes Jahr beschlossen wurde. Das gilt dann für 7 Jahre, weil das immer an die EU-Haushalte gebunden ist, die immer für 7 Jahre grob gelten. Wir haben uns vorgenommen, Ende der Zeit, die jetzt die Ampelregierung läuft, dann einen neuen Vorschlag vorzulegen, wo man sagen, wir gehen endlich einmal weg von dieser reinen Flächenbindung dieser Gelder. Aber da haben wir in die 4 Jahre, die wir jetzt regieren, wenig Einfluss. Mhm. Da können wir am Ende dann anfangen, den beginnenden Prozess für die nächste Reform zu beeinflussen. Und ich hoffe, dass dann einmal was rauskommt, was auch stabil hält, weil wir haben jetzt lange Zeit ja für die Landwirtschaft immer das Problem gehabt, dass wir ständig neue Regeln haben, weil man immer, und aus meiner Interpretation raus, als jemand, der aus der Umweltbewegung kommt, ist das deswegen gewesen, weil wir immer zu kleine Schritte gegangen sind. Also das beste Beispiel ist aus meiner Sicht diese Düngeverordnung. Wir wissen seit mindestens 2013, dass wir in Deutschland hier ein Problem haben. Schritt für Schritt immer kleinste Änderungen zu machen, in der Hoffnung, dass das die EU irgendwie akzeptiert, hat zu einer völligen Verunsicherung und Durcheinander geführt. Dann hat man auch noch die Luftreinhaltung und die Wasserreinhaltung miteinander vermischt. Und am Ende komme ich mit einem kleinen Schritt, der für die Bauern Veränderung bedeutet, und merkt dann 2 Jahre später, na, der Schritt hat aber nicht ausgereicht. Und dann komme ich wieder mit einem kleinen Schritt und das wird sich wieder was verändern. Und ich hoffe, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir so große Schritte machen bei der Veränderung in der Landwirtschaft, dass die dann auch für eine Zeit lang ausreichen und nicht noch einmal was und noch einmal was und noch einmal was.
Und wie schaut dann, also muss ich dazwischen fragen, also ein großer Schritt, also eine große Veränderung aus, ist es dann die flächengebundene Tierhaltung oder wie schaffe ich das, dass ich da dann eine Zeit lang eine Ruhe habe und alle happy sind?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich finde tatsächlich, die flächengebundene Tierhaltung war das Ziel. Das, wenn man sozusagen, aber das Ärgerliche ist, kriegen wir das jetzt hin, dass man innerhalb von den nächsten paar Jahren zu einer flächengebundenen Tierhaltung kommen. Und wir sehen das jetzt gerade bei dem Streit darum, wie eigentlich diese Schweinehaltungskennzeichnung ist. Soll man das, was bisher in die, von den Supermärkten, von den großen Konzernen aufgedachten System mit der Stallhaltung Plus sie überlegt haben, was im Prinzip eine gute Sache ist, aber halt nur eine minimale Veränderung gegenüber dem, was der gesetzliche Mindeststandard ist, soll ich das schon als einen positiven Schritt nehmen, indem man dann auch nochmal Geld investieren kann? Oder muss ich davon ausgehen, dass das ein Schritt ist, der in 10 Jahren von den Verbrauchern auch nicht mehr akzeptiert wird? Und ich würde sagen, letzteres ist der Fall. Ich kann nicht davon ausgehen, dass man einen Schweinestall, der jetzt gerade die gesetzlichen Standards genügt, indem er 10% weniger Schweine einstellt, dauerhaft in der Situation bringt, wo auch in 10, 15 Jahren die Leute sagen, ja, ja, das ist akzeptabel, das ist gute Form von Schweinehaltung. Wir müssen dann einen viel, viel größeren Schritt gehen. Und da, das Ziel zu definieren ist schwierig. Ich würde sagen, mit flächengebundener Tierhaltung sind wir da am guten Ziel. Mit Biolandwirtschaft sind wir da an einem guten Punkt.
Also du bist ja bekannt für die großen Schritte und für die mutigen Schritte. Und du machst es dann auch. Also ich weiß die noch von früher in Holzkirchen, wenn du immer Reifahren propagiert hast, da wo Reifahren noch nicht so trendy war, und wo die jeder kennt, ist aus den Medien die Geschichte mit Südtirol. Du hast ja jetzt erfolgreich diesen Prozess beendet. Du bist, glaube ich, freigesprochen. Du hast öffentlich kritisiert, dass im Apfelanbau in Südtirol so viel Pflanzenschutzmittel verwendet werden und hast ein bisschen den in einer Werbung kopiert. Ganz geschickt, finde ich. Und hast irgendwie Pestizid Tirol drüber geschrieben. Du wolltest eigentlich ein bisschen aufrütteln und bekannt machen, eigentlich was jeder weiß, aber hast das öffentlich angeprangert, dass halt da einfach ein wahnsinniger Chemieeinsatz stattfindet. Für mich ist das total mutig, weil immer denkt, ich darf mir das nicht trauen. Man weiß das zwar, aber dass man das öffentlich so sagt und dass man eigentlich die Landwirte, die es ja irgendwie auch gut meinen und da ein bisschen hintrieben haben, damit es wirtschaftlich haben. Und da denkt man immer, tut man denen jetzt was Gutes oder tut man es irgendwie verunglimpfen? Oder wie hast du das für dich ausgemacht? Das möchte ich dich schon so lange fragen. Erzähl mir ein bisschen was von Südtirol.
Das ist ganz spannend, weil ja diese provokante Aktion nicht der Start von unserem Engagement in Südtirol war. Wir sind da ja nicht näher und haben gesagt, so, jetzt hauen wir mal so richtig auf den Putz. Sondern was eigentlich das Ziel war, das das Umweltinstitut verfolgt hat, als wir uns mit diesem Apfelanbau in Südtirol beschäftigt haben, war die positive Geschichte von dem Dorf Malz zu erzählen, wo die Leute gesagt haben, wir möchten uns ohne diese Pestizide entwickeln. Und die haben dann einen Bürgermeister gehabt, der war total ein Fan von direkter Demokratie und von ökologischem Tourismus. Und die haben ganz tolle Sachen, wenn man da in Malz ist, da war der Kreistag, ist tatsächlich einmal hingefahren. Die haben, du kannst dann, weil das Land ist, Zeit, muss man dazu sagen, in die kleinen Dörfer stündlich mit dem Bus fahren zum Bahnhof von Malz. Du kannst, die haben einen kommunalen Schlachthof, was wir uns, glaube ich, wünschen würden. Also die haben ganz viele tolle Sachen. Die haben so ein Bergsteigerdorf und so. Und die haben dann über so einen direktdemokratischen Bürgerentscheid gesagt, wir möchten, dass bei uns die Gemeinde das Pestizidespritzen verbietet. Und es war relativ komplex. Wie setzt man sowas um? Aber die haben das dann probiert. Das ist immer noch nicht vor Gericht entschieden, ob die Gemeinde das überhaupt darf. Aber das war so die Geschichte. Die wollten mir erzählen an möglichst viele andere Leute in Europa. Die reagiert da manchmal so ein bisschen angefressen, wenn der Vorwurf kommt, wir waren da die Aggressoren in der Situation in Südtirol, weil aus meiner Sicht das ja eigentlich gerade umtrader war und mir eine positive Geschichte erzählen wollten und die Leute, die aber versucht haben, positiv was zu verändern, bloß auf den Deckel gekriegt haben. So, das Zweite in dem Zusammenhang ist, ja, wenn es ein Problem gibt, dann muss man das Problem öffentlich ansprechen. Und das ist aus meiner Sicht schon auch was, wo ich in der Agrarpolitik ein Problem sehe, dass innerhalb von der Bauernschaft eine starke Tendenz gibt, untereinander zusammenzuhalten. Und egal wer und was die machen, und dass man sie innerhalb vom großen Bauernverband auch die ganzen kleineren, mittleren Betriebe, die großen Betriebe, die schwarzen Schafe, die Ökos und alle zusammenhalten und damit eigentlich auch die Chance verdienen zu sagen, so Leute, da muss sich was ändern und das machen wir jetzt. Und wir sind übrigens diejenigen, die das besser machen. Ich kann nicht sagen, ich bin derjenige, der es besser macht, ohne auch zu sagen, es ist irgendwo ein Problem da. Wenn ich sage, alles ist gut und alles ist gleichermaßen gut und man kann ja nicht sagen, dass Bio besser ist und wenn es in der Landwirtschaft irgendwo Probleme gibt, dann sind es Wesen, einzelne schwarze Schafe und dann ist aber im Zweifelsfall der Das schlimmere Verbrechen, der Tierschützer, der den Film gemacht hat von den Tierquälereien, also der die Tierquälereien gemacht hat. Und diese Haltung, die blockiert auch Veränderung. Und das ist was, was ich, also wenn man mit, gerade wenn man in Berlin mit den Vertretern von einzelnen Wirtschaftszweigen spricht, dann kommt das eigentlich immer ganz, ganz schnell. Na, Herr Bessi, Sie dürfen nicht sagen, dass Bio besser ist. Das kann man nicht sagen. Und was ist eigentlich regional? Und so, also dieser Versuch, alles gleichermaßen gut darstellen zu wollen, der stört mir ein bisschen. Ich glaube, wenn man Probleme hat, dann muss man die auch konkret benennen.
Also, wir kommen jetzt aber von Südtirol und Deutschland wieder kurz in den Landkreis Mirschbach. Ich muss die wieder ein bisschen einfangen.
Ja.
Also, der Landkreis Mirschbach mit seiner Landwirtschaft. Wo siehst du da die Stärken und Schwächen? Was machen wir gut? Wo hat man vielleicht ein Potenzial? Und was vielleicht läuft es nicht so ideal? Wie siehst du das?
Also insgesamt sehe ich eigentlich die Landwirtschaft, die bei uns im Landkreis Mirschbach ist, sehr vorbildhaft. Und das liegt daran, dass wir hier eine sehr kleine bäuerliche Struktur haben. Und zwar ernsthaft noch haben. Und ich merke das, wenn ich eine Kollegin bei uns in der Arbeitsgruppe bei den Grünen, die im Agrarausschuss sind in Berlin, die kommt aus Niedersachsen. Und mit der, wenn ich rede, was ist eigentlich ein kleiner Betrieb, dann sagt sie, ja, wenn einer so 130 Kühe hat, das ist bei uns so die Untergrenze. Kleiner geht es nicht. Das sind bei uns die bäuerlichen Kleinbetriebe. Und das ist natürlich bei uns eigentlich ein richtig großer Betrieb, wenn hier einer über 100 Kühe hat. Das, glaube ich, gibt es nicht oft. Am Kreitin haben sie im Durchschnitt nicht einmal 20. Also wir haben diese Struktur, wo sehr viele Menschen nur Arbeit in der Landwirtschaft finden. Und das merkt man dann auch in der Landschaft und das merkt man auch beim, wenn man sich anschaut, wie lang lebt eigentlich so eine Kuh, dass sich halt einfach ein Landwirt um einzelne Kühe besser kümmern kann. Also das finde ich sehr positiv. Dann auch der hohe Anteil an Biolandwirtschaft, die wir hier haben. Das ist natürlich auch vermittelt über die Stadt München und die Wasserschutzzone, muss man sagen, aber wir haben hier einen ganz hohen Anteil an Biolandwirtschaft und wir haben hier einen ganz hohen Anteil an so regionaler Vermarktung. Also ich kann hier rund um Holzkirch eigentlich mit dem Radl einen ganzen Haufen von Betrieben abfahren, wo ich dann am Automaten Milch und Fleisch und Käse kaufen kann. Ich habe Milch aus Benni im Kühlschrank, ich kann Käse aus Irschenberg kaufen und aus Sachsen kommen oder mir aus Otterfing am Wochenmarkt hin. Und das ist eine Struktur, die nicht überall selbstverständlich ist. Also so wie ich gerade vorher gesagt habe, wir schauen positiv auf Mals, weil die haben einen kommunalen Schlachthof und einen Bus, der jeden Tag, jede Stunde in alle Ortschaften fährt. So schauen die, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen auf uns, was bei uns alles geht. Und das ist schon cool.
Im Landkreis Mirschbach spielt jetzt gerade aktuell die Kombihaltung ein wichtiges Thema. Ist eine Zukunftsfrage, glaube ich, für unsere Betriebe. Du hast mir mal erzählt, dass Kombihaltung, der Begriff in Berlin, nicht so gut ankommt. Die Leute können sich darunter nichts vorstellen. Es bedarf wahnsinnig viel Aufwand, dass man das denen erklärt. Und vielleicht gäbe es nicht geschickter, dass man auf andere Begriffe geht, die Leute viel mehr abholen. Zum Beispiel Weidehaltung, Weidemilch. Da haben die Kuh auf der Weide, das ist ein Bild, eine Emotion, die kommt eher an wie irgendein sperriger Begriff für Kombihaltung. Was machen wir denn mit diesem Thema im Landkreis?
Das ist was mich gerade sehr viel beschäftigt in Berlin. Wir haben ja im Koalitionsvertrag drinsteht, dass die Anbindehaltung in den nächsten 10 Jahren beendet werden soll. Und das betrifft allein Bayern um die 14.000 Betriebe, die dann ihren Stall umbauen oder ihren Betrieb ändern oder aufgeben müssen, wenn das tatsächlich so kommt. Und dafür ist ungefähr ein Drittel diese Kombihaltungsbetriebe und die gibt es quasi bloß zwischen Berchtesgaden und Allgäu-Gegend. Die haben es in weiten Teilen von Norddeutschland, gibt es das einfach überhaupt nicht. Mhm. So, das ist ein bisschen eine Spezialität hier und ich sehe das auch meine Aufgabe, das in Berlin zu erklären, dass das gibt, weil ich schon der Ansicht bin, dass diese Kombination aus Weidehaltung und Anbindestall anders behandelt werden muss wie eine ganzjährige Anbindehaltung. Und da sind wir eigentlich ziemlich klar, dass eine ganzjährige Anbindehaltung was ist, wo aus einer Tierschutzsicht nicht geht. Was auch, glaube ich, weite Teile der Gesellschaft so nicht akzeptieren. Und wenn ich jetzt in Berlin darüber rede, dann rede ich eigentlich immer von, ich mache es dann länger, ne, und sage eine Kombihaltung, sondern sage, was machen wir mit denen, die einen Anbindestall mit Weidehaltung kombinieren? Mhm. Um das Wort Weidehaltung nochmal zu sagen, weil wenn ich bloß Weidehaltung habe, dann wiederum habe ich ja das Problem überhaupt nicht aufgerissen. Das ist, dass hier ein Betrieb ist, der Weidehaltung hat und aber auch einen Anbindestall. Und also das Wort Kombihaltung sagt ja sehr wenig aus, weil kombinieren kann ich sehr viele Sachen. Also, aber ins konkrete Netz gehen und immer auch mit dazu zu sagen, dass wir hier von Weidehaltung sprechen. Wir sprechen ja auch, das habe ich auch gelernt im Laufe der Zeit, quasi von nicht von Betrieben, die einen Anbindestall haben und ein bisschen einen Auslauf und sie dann so einen quasi Laufstall irgendwie schaffen, indem die Kühe mal so im Biobereich im Winterauslauf einmal hinausdürfen und jeden Tag hin und her. Das ist ja auch was bei uns in der Region kaum gibt, was wir nicht meinen, wenn wir von Kombihaltung reden, sondern wir reden tatsächlich von Betrieben, die relevant Weidehaltung haben, wo also Kühe auf der Wart stehen und da Gras fressen. Und das ist schon was sehr Positives, weil auch hier in der Gegend die Naturschützer sagen, wir brauchen diese Weidehaltung, um diese Ökosysteme, die durch Beweidung entstehen, auch zu erhalten. Wir können nicht die ganzen Betriebe in Ruin laufen lassen, die das noch machen. Und ganz häufig ist ja dann doch so, dass wenn einer sagt, okay, ich baue einen neuen Stall, der muss dann aber auch irgendwie wirtschaftlich sein, der muss dann auch so viel größer werden, dass ich dann das Austreiben aber auch gar nicht mehr mache. Also die Geschichten gibt es auch. Und insofern halte ich das für was erhaltenswert ist, was jetzt nicht heißt, dass niemand, der das hat, nicht umbauen oder was anderes machen darf, ganz im Gegenteil. Ja. Aber dass man sagt, ich möchte diese Betriebe nicht aus dem Markt treiben, indem ich jetzt erzwinge, jetzt alle sofort einen Laufstall zu bauen. Und da bin ich gerade am Diskutieren mit den Kollegen und Kolleginnen in Berlin, ob man nicht diese Kombination aus Anbindestall und Weidehaltung anders behandelt kann als die ganzjährige Anbindehaltung. Da muss ich halt bei der Anbindehaltung immer ganzjährige dazu sagen, dass ich weiß, dass ich von den anderen wiederum nicht rede. Und das, mal schauen, ob das gelingt. Ich habe jetzt Anfang Mai Staatssekretärin aus dem Landwirtschaftsministerium da gehabt, wo wir in Sachsen einen Betrieb angeschaut haben und dann ein Gespräch gehabt haben, wo der almwirtschaftliche Verein dabei war und vom Bauernverband und von der Zivilcourage und so. Ich werde das jetzt einfach mal Schritt für Schritt her zeigen, dass das gibt, weil das wissen auch nicht alle. Und schauen, dass wir das dann anders behandeln als die ganzjährige Anbindehaltung. Und da geht es nicht bloß um die Frage Stallumbauten und Verbot von Anbindestellen, sondern auch um die Frage, wie kommt eigentlich bei einer Kennzeichnungspflicht, wenn die dann einmal für Rindfleisch oder für Milch kommt, zur Geltung, was das eigentlich ist. Ist das dann Weidehaltung, also vielleicht so knapp unter dem Bio mit der Stufe 1, oder ist das Anbindestall, gerade noch legal, Stufe 4, 3, 4, sowas. Und da sagen wir, wir müssen das aber tatsächlich dann anders behandeln. Also ganzjährige Anbindehaltung, glaube ich, ist auch fürs wirtschaftliche Überleben von den Betrieben dann in den nächsten Jahre bis Jahrzehnte relevant.
Ja klar, das ist existenziell. Ich mache von einer Gruppe die an, wir wissen ja, dass die Lebensmitteleinzelhändler da so, also die haben ja einfach eine wahnsinnige Macht. Da wird einfach das meiste gekauft und diese Kategorisierung ist schon entscheidend für die Betriebe.
Aber da ist es einfach schön, dass wir sagen, wir nehmen das jetzt als Politik in die Hand und lassen das nicht dem Lebensmitteleinzelhandel, der das irgendwie macht. Also weil so an der Politik sind dann gewählte Vertreter beteiligt, da ist eine gewisse transparente Struktur, da kann man auch sich streiten oder mit einem Ergebnis unzufrieden sein. Aber wenn das jetzt letztendlich die Marketingabteilungen von vier großen Unternehmen entscheiden, wie es da weitergeht, dann ist das in meinen Augen nicht sonderlich demokratisch.
Ja, dann wünschen wir dir alles Gute und viel Erfolg bei diesem wahnsinnig wichtigen Thema in Berlin. Wir werden das natürlich weiter verfolgen und hoffen natürlich für unsere Betriebe und auch für unsere Kulturlandschaft und für diese Artenvielfalt, die wir ja haben in den Bergen, dass das irgendwie gut aussieht. Aber ich habe natürlich auch noch was dabei, und zwar ist das mein Mirschbecker Milchkandl. Und da gibt es eine Überraschungsfrage, und da darf ich dich jetzt bitten, dass du da eine auserzählst.
Okay, eine Überraschungsfrage. Sind das mehrere?
Ja, die erste. Genau.
So. Wie beruhigst du dich in stressigen Zeiten?
Ah, das passt ja gut.
Das passt gut, weil stressige Zeiten habe ich. Also was ich tatsächlich gerne mache, ist in die Sauna gehen. Und wir haben hier in der Gegend ja einige von diesen, da die Seesauna in Degernsee und in Schliersee und in Kochel und in Orbling. Und ich muss sagen, dass ich tatsächlich jetzt, wenn ich mich tatsächlich beruhigen will, fahre ich nach Orbling, weil da kennen sie mich nicht. Mhm. Wenn ich mich in Schliersee in Sonne sitze, oder früher habe ich da im Fitnessstudio in Holzkirchen oft war, in der Sauna, da habe ich schon immer mit den Leuten über Kommunalpolitik reden müssen. Und jetzt, wo ich im Bundestag bin, glaube ich, wenn ich tatsächlich aus dem Stress raus will und sage, jetzt möchte ich mal bestimmt ganz was anderes, dann muss ich nach Orbling fahren, weil in Schliersee da riskiere, dass ich einen sitzen habe, der dann doch mit mir über die Bundeswehr in möchte oder über Anbindehaltung oder was weiß ich was.
So wie ich, genau.
Genau.
Ja, super. Vielen Dank. Also danke für die Zeit. Und dann wünsche ich dir alles Gute.
Danke.
Und dann helfen wir einfach zusammen, dass es gut weitergeht.
Ja.
Ja,
bin also. Immer gern dabei, wenn du was brauchst.
Super, wir kommen gern. Danke. Für dich.
Servus.